Fatima ist auch heute wieder Thema und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Drei große, vermeintlich einfache, aber offensichtlich doch so drängende und eben nicht selbstverständliche Anliegen gibt es in den Botschaften von Fatima. Sie lassen sich zusammenfassen mit Gebet, Buße, Sühne. Und dabei spielt eine ganz zentrale Rolle der Rosenkranz. Maria stellt sich als die Königin des Rosenkranzes vor. Was bedeutet dieser Aufruf in unsere Zeit, dass die Gottesmutter bei ihren Erscheinungen im portugiesischen Fatima das Rosenkranzgebet in den Mittelpunkt stellt? Darüber hat 2016 beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried der emeritierte Kölner Weihbischof Klaus Dick gesprochen. Beim Fatima-Symposium 2016 in Marienfried, Weihbischof Klaus Dick, der Aufruf Marias zum Rosenkranzgebet in Fatima und seine Bedeutung für unsere Zeit.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema, das man mir gestellt hat, könnte fast Probleme aufwerfen über ein Gebet, in diesem Fall über das Rosenkranzgebet zu sprechen und nicht einfach es zu beten. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber gerade für unser Gebet kann es uns helfen, wenn wir etwas von der Geschichte des Gebetes wissen, wie es herangewachsen ist, bis dahin, dass jetzt die Gottesmutter selbst bei Erscheinungen auf den Rosenkranz verweist. In Lourdes, soweit ich das übersehen kann, hatte sie zum ersten Mal den Rosenkranz in der Hand. Nun könnte man sagen, wie kommt die Gottesmutter drauf? Ist doch selbstverständlich. Es gibt doch kein wichtigeres marianisches Gebet. Nein, nein, aber so einfach ist das ja gar nicht. Sondern als erstes muss mal das Erstaunen darüber sein, dass die Kirche von Anfang an dieses Gebet gesprochen hat in der Wiederholung der Worte des Engels. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und dann noch hinzugefügt die Worte der Elisabeth, der Base der Gottesmutter, du bist gebenedeit unter den Frauen. Dürfen wir das eigentlich? Dürfen wir entscheidende, wichtigste Worte, die der Gottesmutter zuteil wurden und die dann doch, so scheint es, in den Intimbereich der Begegnung der Gottesmutter mit ihrer Berufung doch eigentlich abgeschlossen sein soll. Nein, genau das ist jetzt die erste ganz bedeutsame Botschaft. Wir dürfen es. Wir dürfen die Gottesmutter so ansprechen, wie der Engel sie angesprochen hat. Und das ist keine Anmaßung, sondern das ist ein Gnadengeschenk. So intim dürfen wir mit der Gottesmutter umgehen. Diese Worte wiederholen. Gegrüßet seist du, Maria. Und dann geht es in den größeren Zusammenhang hinein, wie das überhaupt im Gebetsleben der Kirche sich entscheidende Vollzüge aufgebaut haben. Bekanntlich hat gerade vor kurzem nochmal die Glaubenskongregation in Rom ein Papier herausgegeben, das von der Konzilsaussage ausgeht. Der Heilige Geist lenkt die Kirche durch hierarchische und charismatische Gegebenheiten. Das Gebet hört, so scheint es ja natürlich, zu den charismatischen Gegebenheiten. Damit lenkt aber der Heilige Geist uns in unserem Gebetsleben immer noch zu einer vertieften Gemeinschaft, die wir leben dürfen mit den sogenannten Heiligen. Ja, und hier könnte man sagen, das Rosenkranzgebet ist sogar auch eine Koppelung zwischen hierarchischen und charismatischen Eingaben, die der Herr gegeben hat. Denn bekanntlich ist ja das Rosenkranzgebet auch vorgeschrieben für Priester, die das Breviergebet durch Augenschäden oder Blindheit nicht lesen können. Interessant. Damit bekommt dieses Gebet auch einen quasi liturgischen Aspekt. Und das ist wiederum ein Punkt, worüber man sich länger unterhalten müsste, gerade in der heutigen Zeit, wo wir es erleben, dass Liturgie so unklar wird, so schwammig, wo man scheinbar Liturgie feiern kann, einfach mit eigenen Eingaben, mit Ideen, die man entwickelt. Gerade das ist nicht Liturgie. Es war Pius XII., der in seiner großen Enzyklika Mediator Dei 1945 sehr scharf unterschieden hat zwischen liturgischem Beten, vorgeschriebenen, vorgegebenen Formen, vor allem natürlich in der Feier der Eucharistie und im Breviergebet, und volksfrommen Formen des Gebetes. Nicht, als wären die weniger wert, im Gegenteil, es zeigt, wie das aufeinander bezogen ist, aber es sind zwei verschiedene Arten, die hier die Kirche im Heiligen Geist uns für unser Gebetsleben vorgibt. Und wie Nutznießer davon, dass wir nun eben schon bald zwei christliches Beten vor Augen haben können und damit so bereichert werden, dass wir oft vergessen, dafür zu danken. Denken Sie mal zum Beispiel an die Herz-Jesu-Verehrung, was uns das gebracht hat. Denken Sie an die Verehrung des heiligen Josef, die bis fast zur beginnenden Neuzeit her noch gar nicht gegeben war. Das ist der Reichtum dessen, was uns entfaltet wird in der Kirche. Durch diese Bemühungen, wirklich Vorgaben immer noch entsprechend entgegenzunehmen und sich dadurch bereichern zu lassen. Das Wichtigste natürlich ist es die Eucharistia, die Danksagung. Wir lernen ja schon als kleine Kinder, dass man als erstes fragt, wenn man ein Geschenk bekommen hat, hast du auch Danke gesagt? Es wäre sehr schön, wenn uns im Bewusstsein des Christseins das ganz deutlich wäre. Ein Christ ist einer, der Dank sagt. Immer Grund hat zum Danksagen. Auch die Verpflichtung hat zum Danksagen. Vielleicht haben Sie die Übertragung sehen können zum 65. Priesterjubiläum von Papst Benedikt, wo er in seiner Dankesansprache gerade das herausgehoben hat. Ein mit ihm Geweihter hatte auf das Primizbildchen nur geschrieben Eucharistomen. Wir sagen Dank. Und wir kennen ja das als den Fachausdruck für die Feier der Heiligen Messe, Eucharistia, Danksagung. Was wäre es gut, wenn wir eben als katholische Christen auf die Frage, wer ist denn ein Christ, sagen könnten, einer, der Eucharistie feiern, der Eucharisteien Dank sagen kann. In diesem Bereich geht es nun dann weiter, dass uns geschenkt wird, dass wir zur Gottesmutter eine besondere Beziehung haben dürfen, ja haben sollen. Dann nehmen wir zunächst einmal eben einen kurzen Überblick über das, was wir Heiligenverehrung nennen. Heiligenverehrung, das umfasst ja all das, wo an der Spitze die Königin der Heiligen, die Gottesmutter steht. Aber wir werden vielleicht im Gedenken an dieses Luthergeschehen dann nochmal wieder daran erinnert werden, was das für ein Verlust ist, auch aus protestantischer Sicht, was wir da verloren haben, Heiligenverehrung und auch Marienverehrung. Wir wollen uns aber an das Positive halten. Heiligenverehrung hat nämlich gerade, leider ziemlich unbemerkt, in der Kirche einen völlig neuen Stellenwert bekommen. Durch den heiligen Johannes Paul II., der ja, wie man weiß, mehr heilig gesprochen hat als alle seine Vorgänger voran, weil er gerade diese Heiligenverehrung in diese Lebendigkeit bringen soll, dass das nicht eine abgehobene Gruppe ist, die man ab und zu so besonders in den Blick nehmen kann, dass man bewundernd sagt, ja, der ist bestimmt jetzt heilig, Der Papst hat ja ganz bewusst aus allen verschiedenen Schichten heraus Menschen eben heilig gesprochen, als erstes ja auch Ehepaare und Kinder. Die Kinder von Fatima sind ja selig gesprochen worden, obwohl in den 30er Jahren noch Pius XI. Erklärt hatte, Kinder können nur dann in diese Verehrung hineingestellt werden, wenn sie Märtyrer sind, weil sie auch als Kinder schon den eben diesen Tod für den Glauben nehmen können und dann von daher als sicher verehrbar sind. Nein, dann hat Johannes Paul durch seine Entscheidung für die Fatima-Kinder, sich selig zu sprechen, dann gezeigt, nein, es geht auch schon im kindlichen Leben darum, dass hier heiliges Leben möglich wird, also von ganz und gar von Gott geprägtes Leben. Sehen Sie das unter der schlimmen Folie dessen, dass man heute sagt, Kinder könnten doch zum Beispiel gar nicht sündigen, brauchten deshalb gar nicht zur Beichte zu gehen, auch wenn sie schon Erstkommunikanten sind. Ein schrecklicher Verstoß gegen diese großartige Lehre, dass eben ein Kind vor Gott auch heiligmäßig vorbildhaft uns vor Augen gestellt werden kann, ganz abgesehen davon, dass wir ja alle wie die Kinder werden müssen, um überhaupt ins Himmelreich zu kommen. Nun, also diese Heiligsprechung hat dann eine besondere Kategorie oder also eine besondere Ausdehnung erhalten durch die Heiligsprechung Johannes Pauls II. Es ist noch nie in der Kirchengeschichte gewesen, dass eine Heiligsprechung erfolgte, wo so viele noch Lebende den Heiliggesprochenen persönlich gekannt haben. Eine großartige Sache. Hätten wir noch Sinn für Bedeutsames, wäre das auch in aller Presse entschieden berichtet worden. Es hat zwar auch schon Heiligsprechungen gegeben, wo etwa die Mutter des Heiligen noch lebte, das war beim heiligen Aloysius der Fall, und das war beim Fall der heiligen Maria Goretti der Fall, wo die Mutter dabei war in den päpstlichen Gemächern, als diese eine der großen ersten Feiern auf dem Petersplatz, als die Heiligsprechung ihrer Tochter erfolgte. Italienisch natürlich war da die Mama noch bedeutsamer als der Papst, weil diese Mama dabei sein konnte. Aber wer kannte denn schon dieses 12-jährige Mädchen, das da vorbildhaft für die Keuschheit sein Leben gegeben hat? Auch da war noch eine Besonderheit, dass Pius XII. Erklärt hatte, man wird sie und kann sie und soll sie als heilige Märtyrin verehren. Es war nämlich nur das, was man früher als die Prägung des Heiligkeitscharakteristikums nahm, eben, dass einer aus Verachtung dem christlichen Glauben gegenüber sein Leben geben musste, sondern dass hier eben auch ein Märtyrer sein kann, wenn er für christliches grundsätzliches Verhalten eben hier sein Leben lassen muss. Das Gleiche hat sich noch wiederholt bei der Selig- und dann Heiligsprechung von Maximilian Maria Kolbe. Das also nur als Besonderheit, dass wir in der heiligen Verehrung unglaublich großartige Chancen haben, das wirklich wahrzunehmen, dass Kirche keineswegs nur die hier auf der Erde ist, sondern eben verbunden ist mit der himmlischen Heerschar, die den Thron Gottes umsteht. Nun aber zur Geschichte und zur Entwicklung des Rosenkranzes. Auch da erleben wir eine interessante, großartige Entdeckung gleichsam, dass der Rosenkranz immer bedeutsamer im Blick der Kirche ist. Und es war, und seiner möchte ich hier heute ganz besonders gedenken, der große Papst Leo der 13., der in den 25 Jahren seines Papstdienstes 10 Enzykliken über den Rosenkranz veröffentlicht hat und 2 apostolische Schreiben. Damit hat er ganz entscheidend hier das aufgegriffen, was nicht zuletzt nach der Erscheinung der Gottesmutter in Lourdes eben bedeutsam war. Und er hat den ganzen Reichtum dieses Gebetes dringend anempfohlen. Ich möchte nur 2 Stellen aus diesen päpstlichen Verlautbarungen einmal hier zitieren. Das war, Augenblickchen, ich muss es sehen, wo habe ich es denn? Ich hatte das mal, ja, hier habe ich es. 1883, bekanntlich, wie alle wissen, war Leo der 13. von 1878 bis 1903 Papst. Und 1873 hat er zum Beispiel in einer Enzyklika die Anrufung in der lauretanischen Litanei eingeführt: Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Und er hat den Oktober zum Rosenkranzmonat gemacht. Das war eine Verdeutlichung, dass es jetzt auch gleichsam in den offiziellen Charakter der Liturgie hineingehört. Hier, Rosenkranz ist eben etwas Entscheidendes. Und etwas, was für alle die interessant ist, die so ein bisschen die Entwicklung der Mariologie verfolgt haben in den letzten Jahrzehnten, da weiß man ja, dass der Titel Mutter der Kirche eine Entwicklung markiert. Damals im Konzil hatte man sich darüber ernsthaft auseinandergesetzt, wie ist das, kann man Maria die Mutter der Kirche nennen? Ist sie nicht das vorzüglichste Glied der Familie und Mutter der Christen, aber Mutter der Kirche? Diese natürlich ernstzunehmende Überlegung wurde dann einfach dadurch zu Ende geführt, dass während des Konzils Papst Paul VI. Diese feierliche Proklamation vorgenommen hat: Mutter der Kirche. Und es war vor allem auch der Blick darauf, dass Maria die Mutter auch der Hierarchie ist, der Bischöfe, Mutter für alle. Und wie überhaupt im Bereich des Glaubens und deshalb der Gemeinschaft der Glaubenden der Kirche, kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen, nicht? Als wir noch das allgemeine Schuldbekenntnis zu Beginn der Heiligen Messe hatten, das Confiteor, dann betete erst der Zelebrant: bitte euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Und dann beten die Gemeinde: bitte dich, wir bitten dich, Vater, für uns zu beten. Was ist es denn nun, Brüder und Schwestern oder Vater? Ja, genau das ist es, was wir einmal uns klar machen müssen. Man kann in der Fülle, wo es etwa ums Leben der Gemeinschaft insgesamt geht, kann man nie etwas einzeln gegeneinander ausspielen wollen. Nicht? Nein, Maria ist die Mutter der Kirche und sie ist unsere Schwester. Jawohl. Das macht es reich aus. Und das vor allem, darf ich anknüpfen an das, was ich in der Predigt gesagt habe: sie ist uns in besonderer Weise zur Mutter gegeben von dem, der am Kreuz herab gesprochen hat: siehe da, dein Sohn, und siehe da, deine Mutter. Das war ja nicht eine Versorgungsfrage, wie man heute manchmal Bibelstellen zu erklären sucht, sagt: ja, er hat dann noch dran gedacht, dass jetzt ja die noch versorgt werden müsse. Unsinn. Sondern er hat daran gedacht, dass jetzt uns zuteil wird, was er bisher für sich allein hatte, nämlich diese menschliche Mutter. Sie wird uns insgesamt gegeben. Deshalb, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Diese Zufügung, die im Gegrüßet seist du Maria, also im Rosenkranzgebet auch immer wieder gefühlt wird, macht das klar. Es geht jetzt nicht um eine noch so wertvolle kleine Nebenbeziehung, die man kultivieren kann, sondern es geht um unseren entscheidenden Christusbezug. Maria kann man nicht anders eben in den Blick nehmen, ohne immer ihr Wort zu hören, was er euch sagt, das tut. Auch diese Szene ist ja interessant, sie steckt sozusagen immer hinter dem ganzen Rosenkranzbeten, dass sie uns immer verweist, Jesus, die Frucht deines Leibes, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, der für uns gekreuzigt wurde, der auferstanden ist. Da wird immer dieser innerste Bezug gebracht, weil man von daher sagen muss, es hat niemand diese großartigen Offenbarungswahrheiten, auch die belastenden, so tief wahrnehmen können wie die Gottesmutter Maria. Und deshalb können wir sie anrufen, gerade auch in allen entscheidenden Gegebenheiten unseres Lebens, natürlich vor allem in der Stunde unseres Todes. Dann noch ein anderer Aspekt, der wichtig ist. Man macht ja manchmal das Rosenkranzgebet da negativ apostrophiert, wenn man sagt, das widerspricht ja eigentlich der Weisung des Herrn, die sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, viele Worte machen, wie die Heiden. Ja, wieder mal ein ganz typisches Beispiel dafür, was die Kirchenväter schon raus hatten, nämlich aus der Bibel darf man in sehr wichtigen Punkten nie eine Stelle allein bestimmend haben, sondern man muss anderes bedenken, nämlich jetzt dies, dass hier dieses Wort uns überhaupt übermittelt wurde, gegrüßet seist du Maria, dass hier der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass wir alle diese heiligen Worte kennen und dass eben gerade man sorgen muss, dass das wiederholte Sprechen nicht ein Plappern werden darf, nur ein Abfüllen. Und das war die ganze Bemühung immer auch der Kirche, dass man hier nicht plappert, sondern dass man es in dieser großartigen Weise als Vertiefung nimmt, wenn man die Worte immer wiederholt. Und bekanntlich hat ja auch das Rosenkranzgebet eine Quelle in dem Jesusgebet, das in der Ostkirche sehr verbreitet war und ist. Ja, dann muss man eben hier, und das ist dann auch nicht unwichtig, bedenken, dass, wenn man die Heilige Schrift heranzieht, man immer die Interpretation der Kirche braucht, die einem sagt, wie ist das denn zu verstehen? Dass der Herr einmal sagt, Frieden hinterlasse ich euch, uns andermal sagt, nicht den Frieden zu bringen bin ich gekommen, sondern das Schwert. Dass er einmal sagt, und das hat ja die entscheidende Glaubensvertiefung gebracht für die ersten Jahrhunderte, dass er einmal sagt, ich und der Vater sind eins. Und andermal sagt, der Vater ist größer als ich. Das bedeutet, meine Lieben, dass wir, gerade wenn wir Glaubensgeheimnisse im Rosenkranz bedenken, dass wir dann eben in dieser Weise in die Fülle Gottes hineinkommen, die man nicht einfach menschlich mit einer Begrifflichkeit oder einer Ansicht abhaken kann. Wir kommen in dieses große Gebilde der Wahrheit hinein. Und das ist es, was vom Rosenkranzgebet auch sehr konkret in dieses Bekenntnis hineingehört, dass wir eben wissen, der von den Toten auferstanden ist, Das ist nicht eine menschliche Interpretation dafür, wie man schrecklicherweise immer wieder hören kann. Auferstehung heißt natürlich nur, die Sache Jesu geht weiter. Unser lieber Kölner Kardinal Höffner pflegte dann zu sagen, wenn das Auferstehung ist, dann ist auch Karl Marx von den Toten auferstanden, denn dessen Sache geht auch immer noch weiter. Also Vorsicht, gerade, dass wir in der richtigen Weise wissen, wenn wir es mit Glaubenswahrheiten zu tun haben, dann muss man hier hören, was der Heilige Geist entwickelt. Dann haben wir von dieser Zeit von Leo dem 13. an ja immer eine ständige weitere Empfehlung des Rosenkranzgebetes und natürlich auch der Muttergottesverehrung. Das hat einen besonderen Höhepunkt gehabt, dass im Konzil man darüber beraten hat, wo soll man eigentlich die Gottesmutter mit all dem, was man von ihr verkündigen will, unterbringen. Und da gab es die Meinung, na, wir machen eine eigene Erklärung, ein Dekret oder sogar eine Konstitution über die Gottesmutter. Dagegen waren andere und sagten, nein, das gibt wieder eine falsche Betonung. Denn wie es bei echten Liebesverhältnissen ist, man kommt auch leicht dazu, was zu übertreiben. Nicht? Wenn ein Liebespaar jeweils dem anderen sagt, du liebster Schatz, das Beste auf der Welt oder für dich könnte ich mich verbrennen lassen, darf man das auch nicht so allzu wörtlich nehmen. Nein, das ist einfach die Begeisterung, die ja dann der Gottesmutter, o liebe, gütige, gütigste Jungfrau, dann auch eben hier ausgedrückt wird. Und dann war es eine Intervention von unserem Kölner Kardinal Frings mit seinem Berater Josef Ratzinger, der damals bei dem Konzil einen Vorschlag unterbreitet hat, der dann allgemeine Anerkennung fand, nämlich man reiht die Gottesmutter ein in das große Kirchen, die Kirchenkonstitution, und sie kriegt ihr eigenes Kapitel, eben die Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Kardinal Frings hat damals im Konzil gesagt, das ist eine Formulierung und auch das, was dann ausgeführt wurde, wir können alle zustimmen. Diejenigen, die noch Bedenken haben, können nicht sagen, da ist was Falsches. Und diejenigen, die noch weitere Wünsche hatten, man weiß ja, dass mit der Mittlerin das immer besonders umstritten war, die können auch nicht sagen, sie seien damit nicht zufrieden. Nicht? Sie dürfen es einem Kölner nicht verübeln, wenn der stolz ist, dass es der Kölner Erzbischof war, der diese besondere Leistung erbracht hat. Die Kölner sind ja sowieso bekannt wegen ihrer überbordenden Bescheidenheit. Also, jetzt, nun also hier, was wir jetzt als im Rosenkranz besonders erlebt haben, dass Johannes Paul II. Erstens einmal sich ein Motto gab, das auf Marienverehrung geht, nämlich das Totus Tuus, das bei Heinrich von Ludwig Maria von Grignon stammt, ganz dein, und zwar liebe Gottesmutter. Und dass er dann uns noch einen neuen, den lichtreichen Rosenkranz geschenkt hat, weil er sagte, da ist eigentlich noch eine Lücke zwischen dem Freudenreichen, dem vom Anfang der Menschwerdung an bedeutsamen Geschehen, das da bedacht wird, und eben nachher das Leiden, und seine öffentliche Wirksamkeit wird nicht in diesem Zusammenhang bedacht, und deshalb hat er uns diese 5 Gesetze geschenkt, dass sie auch wieder bereichernd für uns, für unser Gebetsleben sein soll. Und dann kommt noch als Besonderheit, dass eben der Papst Johannes Paul II. Auch eine eigene Enzyklika herausgegeben hat, Redemptoris Mater, und sie auch als Einleitung für das besondere Jahr 87 brauchte, weil man da einen Vorläufer für das heilige Jahr 2000 hatte. Es gibt ja noch einige unter uns, die schon so pulverdampfergraut sind, dass sie das noch wissen. Das ist damals gefeiert worden, weil man, das ist nie direkt ausgesprochen worden, aber es war eben die Kenntnis darum, dass wir nach unserer heutigen Kenntnis eben sagen, die Gottesmutter war wahrscheinlich 13 Jahre alt, als ihr die Botschaft zuteil wurde, dass sie eben Mutter des menschwerdenden Gottessohnes sein würde. Und da hatte man 87, 13 Jahre davor, vor dem Jahr 2000, das dann als das Geburtsjahr Jesu wiederum im Mittelpunkt stand, diesen Vorläufer in der Verehrung der Gottesmutter angebracht. Und damals hat eben der Papst Johannes Paul II., der ja auch die Gottesmutter in sein Wappen genommen hat, indem er unter das Kreuzzeichen das M hineinfügte, hat er diese Enzyklika geschrieben, Redemptoris Mater, Mutter und eben des Erlösers. Das können wir eben immer nur zur Kenntnis nehmen, liebe Schwestern und Brüder, und feststellen, wie reich wir geworden sind, auch im Gebetsleben der Kirche. Wie großartig uns in der Marienverehrung eben eine Glaubensstärkung geschenkt wird. Eine Anrufung der Gottesmutter, die leider heute gar nicht mehr so im Bewusstsein ist, war die, du Siegerin über alle Irrlehren. So rief man sie an. Victrix omnium heresiorum. Ja, das ist hochinteressant allein zu beobachten. Man kann nämlich keine echte, gläubige Christusbeziehung haben, wenn man die Gottesmutter ausklammert. Und umgekehrt, man kann nicht eine echte Marienverehrung haben, wenn man von dem Christusbezug absieht. Das geht nicht. Und gerade weil wir heute eben immer wieder es erleben, dass zentrale Glaubenswahrheiten, wie etwa diese Auferstehung des Herrn, umgedeutet und abgeschwächt werden, da wird das gerade deutlich. Nein, wir würden Maria nicht verehren, wenn ihr Sohn nicht wirklich der eingeborene Sohn des Vaters wäre in der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und das bereichert uns, dass wir dann Gebet nicht nur nehmen sollen als unsere Aneignung des Geschenkes der Gottesverbindung, die uns gegeben wird, sondern gleichzeitig auch als Überprüfung, dass wir im Gebetsleben immer in der Wahrheit bleiben. Das ist ein besonderes Geschenk und die Kirche ist immer davon überzeugt gewesen, dass das Rosenkranzgebet hier besonders wertvolle Hilfe leistet. Zum Schluss möchte ich nur noch aufgreifen, das, was ich am Anfang schon mal betonte, nämlich der Titel Mutter der Kirche. Er ist keineswegs von Paul VI. Erst als erstes gegeben worden, sondern von Leo XIII. Der hat damals eigens eine Enzyklika darüber eben verfasst und unter der Überschrift Maria ist die Lehrerin der Apostel geschrieben. Im vollen Sinn des Wortes hat Maria sich als Mutter der Kirche erwiesen, als Lehrerin und Königin der Apostel, denen sie aus dem Schatz jener göttlichen Worte, die sie in ihrem Herzen bewahrte, hochherzig mitteilte. Am Schluss nur noch eine kleine Beruhigung. Wenn wir den Rosenkranz beten, können wir nie alles ausschöpfen, was da drin steht. Dankeschön.
Das war Weihbischof Dr. Klaus Dick, der emeritierte Weihbischof von Köln. Er war zu Gast in der Gebetsstätte Marienfried. 2016 fand da ein erstes Fatima-Symposium statt. Der Aufruf zum Rosenkranzgebet in Fatima und seine Bedeutung für unsere Zeit. Das Rosenkranzgebet, also Thema von Weihbischof Klaus Dick in der Gebetsstätte Marienfried 2016. Diesen Vortrag gibt's auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Wenn Sie morgen auf unseren Online-Auftritt schauen, horeb.org, finden Sie den dann auch dort online abrufbar, horeb.org. Bleiben Sie dran, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.